Okay. 1, 2, 3, 4. Ich kann sogar noch weiterzählen. Okay. Dann hoffe ich, dass ich es jetzt nicht wieder aus Versehen ausmache. Ich werde mich möglichst wenig bewegen. Ja, guten Morgen. Wir haben ein weiteres Kapitel vor uns und wir kommen allmählich zum Schluss mit dem Buch Daniel. Es sind jetzt nur noch 3 Kapitel, 10, 11 und 12. Und das gehört eigentlich zusammen. Deswegen habe ich auch oder bin ich noch nicht dem Wunsch einiger Geschwister gefolgt und habe nochmal so einen Überblick gegeben, auch mal visuell ein bisschen von dem Thema was aufbereitet, was wir in der Vergangenheit schon angeguckt haben. Der Thomas lächelt mir schon zu. Er hat mir schon 2 Mails geschickt. Das kommt aber noch, nur es macht nicht so viel Sinn, das irgendwo jetzt dazwischen zu schieben, habe ich festgestellt. Ich mache das einfach ganz am Schluss und dann hat es, glaube ich, auch den besten Effekt, weil dann haben wir alles gemacht und können das Ganze dann nochmal ganz kurz, kompakt Revue passieren lassen. Deswegen machen wir weiter. Und dieser letzte Abschnitt, 10 bis 12, diese 3 Kapitel, kann man sagen, geht es um weitere Offenbarungen, sehr detaillierte Offenbarungen, wie man dann in Kapitel 11 lesen kann, und den Schluss in Kapitel 12. Und wir machen heute das Kapitel 10, beziehungsweise noch dazu gehört auch der erste Vers vom Kapitel 1. Und ich habe das genannt Daniel und die unsichtbare Welt, weil er hatte eine sehr spannende Begegnung. Und wir machen es wie immer, wir lesen erstmal den Text und dann gehen wir es Vers für Vers durch, wobei es 3 Abschnitte gibt. Ich habe das eingeteilt, das Kapitel 10 teilt sich sinnvollerweise in 3 Abschnitte ein und das machen wir dann gemeinsam. Ich lese mal Daniel Kapitel 10. Im 3. Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belshazzar genannt wird, ein Wort geoffenbart, und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. So besser? Okay. Und handelt von einer großen Drangsal, und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel, und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand ein Mann in Leinenwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas, und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz, und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte, als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. So bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an, und ich öffnete meinen Mund, redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und nun ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun, ich will wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Medas bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Bis hierher, manches können wir ganz gut einordnen, manches klingt ein bisschen eigenartig. Jetzt gucken wir mal, machen wir den Einstieg mit den ersten drei Versen aus dem Kapitel 10. Und da sehen wir beschrieben, wie es Daniel geht. Und das heißt da, er trauert. Wir ordnen das zeitlich wieder kurz ein. Wir sind im dritten Jahr des Kyros, also im Jahr 536 vor Christus. Nochmal kurz zur Erinnerung, das Kapitel 9 war 538, 537 vor Christus. Da stand das Ende dieser 70 Jahre unmittelbar bevor, das Ende der Gefangenschaft. Und deswegen war Daniel auch so aufgeregt und wollte eben, wie wir im Kapitel 9 gehört haben, sehr genau wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Jetzt ist es weitergegangen und tatsächlich sind wir eben an dem Zeitpunkt angekommen, wo schon einige zurückgekehrt sind. Also wir haben 9 Bibelstellen jetzt in den nächsten 40 Minuten ungefähr, schlagen mal auf die erste in Esra. Denn eigentlich kann man das gar nicht so recht einordnen, würde ich sagen, dass Daniel da jetzt so traurig ist und so intensiv trauert. Nichts mehr ist, denn eigentlich ist das doch toll jetzt, die 70 Jahre sind rum. Große Teile des Volkes dürfen aus der Gefangenschaft wieder zurück. Da herrscht doch eigentlich gute Laune, Aufbruchstimmung. Ist doch toll, wir können wieder zurück nach Jerusalem. Und wenn wir das Buch Esra aufschlagen, dann seht ihr da gleich, springt uns ins Auge, diese lange Liste der Familien, die da in Kapitel 2 aufgeführt sind. Und wir können hier lesen, eben wie das losgeht, in Kapitel 1, Vers 2, so spricht Kyros, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Also der Weg war frei und jetzt durfte man endlich wieder zurück, konnte das wieder instand setzen, was Mittelpunkt des Glaubens war. Und Daniel hat hier aber irgendwie einen ganz anderen Blick anscheinend. Der ist traurig. Der ist natürlich, wir wissen das aus dem letzten Kapitel, traurig, weil er auch traurige Vorhersagen bekommen hat. Und weil er einfach, wie soll man sagen, er hat einen weiteren Blick. Er sieht jetzt nicht nur diese Momentaufnahme, wo eine Gefangenschaft zwar beendet ist, sondern er sieht weiter und hat weiter das Schicksal dieses Volkes im Blick, was ihm ja schon offenbart worden ist zum Teil und wo ihm schon diese Drangsal auch und diese ganz, ganz, ganz schwierigen Zeiten für das Volk Israel vorbeschrieben worden sind. Daniel sieht einfach weiter. Daniel wird hier interessanterweise, und das hängt eben genau auch damit zusammen, Belshazzar noch genannt. Da heißt es hier, Daniel, der Belshazzar genannt wird. Da steht nicht wurde. Also der wird immer noch so genannt. Und das ist eben auch der Grund dafür, ja, das Volk befindet sich zwar jetzt nicht mehr in Gefangenschaft, aber es ist ja kein in dem Sinne freies, autonomes Volk, sondern es steht ja nach wie vor unter der Herrschaft, hier jetzt augenblicklich der Perser. Das wird sich ja dann noch in der weiteren Geschichte ein paar Mal ändern. Da geht es immer hin und her zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. Das ist das, was wir dann in Kapitel 11 erleben, wo also Israel immer wieder ins Getriebe kommt bei den Kriegen um die Vorherrschaft in diesen Regionen. Und diese Herrschaft, diese Fremdherrschaft, die bleibt aufrechterhalten. Und das sehen wir hier ganz deutlich auch daran, dass eben Daniel, der eigentlich heißt, Gott ist mein Richter, immer noch von Nebukadnezar diesen Namen da trägt, Bel schütze sein Leben, also das Leben Nebukadnezars, des Königs, der ihm ja diesen Namen damals gegeben hat. Und das sind eben Dinge, die sind Daniel einfach bewusst und die dürfen wir uns auch nochmal vor Augen stellen, dass wir begreifen, Daniel sieht hier schon, okay, die Gefangenschaft, die 70 Jahre sind rum, aber das heißt nicht, dass jetzt goldene Zeiten dieses Volkes anbrechen und Jubel, Eitelkeit und Freude herrschen, sondern es gibt eine Prophezeiung, die Schweres beinhaltet, Not beinhaltet, größte Not, und es gibt nach wie vor Fremdherrschaft für dieses Volk. Und das hat natürlich alles Konsequenzen. Und das merkt Esra auch, denn in dieser Abwesenheit der 70 Jahre hat das Volk nämlich einen großen Fehler gemacht. Es hat sich nämlich einfach mit den Menschen in diesem Land, also in Persien, vermischt. Und diese Vermischung, die bekommt Esra sehr stark vor Augen gestellt, als sie nämlich dann wieder zurückkehren und es große, große Probleme gibt. Das ist die zweite Stelle, die wir uns angucken wollen. In Esra, habt ihr vielleicht noch aufgeschlagen, in Kapitel 9 sind das ein paar Verse, wo wir genau das, was wir jetzt gerade uns vor Augen gestellt haben, Esra in einem Bußgebet formuliert, weil er begreift, genau so ist es. Wir haben ein Problem. Esra Kapitel 9, Verse 6 bis 9. Und ich, also Esra, sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Kapitel 9, Verse 6 bis 9. Ja. Unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld. Und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester, in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden, dem Schwert, der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer geben in Juda und Jerusalem. Also er erkennt ganz genau das, was wir jetzt gerade schon angeguckt haben, beschreibt er hier in seinem Bußgebet. Er erkennt die sehr, sehr missliche Situation, und das ganze Kapitel 9 hier in Esra handelt eben von diesem Dilemma, was jetzt auch noch auf dem Volk liegt, nämlich, dass es Bindungen eingegangen ist im Herzen, und zwar falsche Bindungen durch Vermischung mit den Menschen. Und da sehen wir auch genau den Unterschied zu Daniel. Der Daniel, der hat einen fremden Namen. Das ist was Äußerliches. das hat seine Identität nie berührt. Er ist immer noch der, der Gott kennt. Und dieser Name, der hat an seiner Persönlichkeit nichts geändert. Weil er eben nie falsche Bindungen mit dem Herzen eingegangen ist, sondern sich immer auf seinen Gott berufen hat, bei allem, was er entscheiden musste. Während das Volk hier mit diesen Mischehen sehr wohl Bindungen in der Persönlichkeit eingegangen ist. Nämlich Bindungen im Herzen mit Angehörigen dann. Und diese Bindungen machen Probleme. Und dieses Problem macht uns sehr, sehr deutlich, wie wichtig es ist, dass man sich gut überlegt, welche Herzensbindungen man eingeht. Dass man sein Herz davor bewahrt, falsche Bindungen einzugehen. Sich überlegt, wie man sich möglichst schnell, wenn man das erkannt hat, von solchen Bindungen wieder frei machen kann, damit sie einem nicht zum Verhängnis werden. Wie das eben beim Volk hier über die Zeit der Geschichte bis hin zu dieser Drangsal am Ende der Zeiten tatsächlich der Fall ist. Und das hat Daniel begriffen, und weil er das begriffen hat, ist er traurig. Und ja, hört hier auf, 3 Wochen lang zu essen und fastet und folgt auf der Suche nach Einsicht und Verständnis einer sehr guten Empfehlung, die es häufig in unserem Wort gibt. Und wir greifen mal 2 Stellen raus, die natürlich auch für uns gelten, wenn wir nach Einsicht und Verständnis suchen. Vielleicht, weil wir wissen wollen, ob wir in problematischen Bindungen stehen oder wie unser Verhältnis zu Gott denn eigentlich ist. Und wir schlagen mal auf Prediger Kapitel 7. Und lesen da die Verse 2 bis 4. Das ist eine Empfehlung, wie man Einsicht und Verständnis gewinnen kann. Prediger 7, Abvers 2. Besser, man geht in das Haus der Trauer, als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt es sich zu Herzen. Kummer ist besser als Lachen, denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Und der Vers 4, das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Also wir wissen, dass Prediger immer sehr kernige Aussagen hat, um eben bestimmte Wahrheiten einfach richtig prägnant rüberzubringen. Und ja, wer traurig ist, wer zur Besinnung kommt über seine persönliche Situation und sich an Gott wendet, der hat hier nach dieser Empfehlung die Chance, Einsicht und Verständnis zu bekommen. Und Jakobus klingt ähnlich. Wir schauen mal in Jakobus Kapitel 4. Der hat eine genauso gute Empfehlung, die in die gleiche Richtung geht. Jakobus Kapitel 4, Vers 9. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Jetzt könnte man sagen, damit ihr zur Einsicht kommt und klug werdet. Und Daniel hat eben gemerkt, dass es dran ist, in dieser Situation, wie auch Esra das beschrieben hat, das ist nur eigentlich nur ein kurzes Aufleben, ein Atemschöpfen. Aber dem Volk steht noch so viel Dramatisches bevor. Und das bringt eben Daniel hier dazu, zu fasten. Daniel fängt an zu trauern. Er isst nichts mehr, trinkt keinen Wein mehr, trägt keine Salben auf, also eben weist jeden Luxus, jeden Wohlstand von sich, um sich ganz drauf zu konzentrieren. Er fastet und betet, um Einsicht zu gewinnen. Er wendet sich eben in dieser bedrückenden Situation an Gott. Und interessant ist, dass er eben nicht in irgendwelche depressiven Gedanken verfällt, was ja jetzt nicht so wahnsinnig fern liegt, denn irgendwie ist es ja schon sehr erdrückend, diese Situation, oder? Es ist ein kurzes Aufleben nur und er weiß, das Schlimmste kommt erst noch. Da kann einem wirklich der Lebensmut abhanden kommen. Was soll mir denn das morgen noch, wenn ich weiß, es kommt eine Drangsal, wie sie noch nie da war und wie sie danach auch nie mehr kommen wird? Wo ist da, wo bleibt da mein Interesse am Leben? Warum soll ich denn da weitermachen? Und Daniel hat eben diese gute Sicht, die wir auch in den vergangenen Kapiteln immer wieder angeguckt haben, dass Gott seine Zusage für sein Volk eben immer wieder erneuert hat. Und an dieser Zusage, dass er das Volk ganz am Ende eben zum Heil führen wird, festhält. Das hat Daniel im Blick und das ist etwas, was er nie aus dem Herzen legt. Und er hat noch einen Grund, warum er sich hier nicht irgendwie depressiven Gedanken hingeben muss. Er steht eigentlich gar nicht in der Gefahr, dass ihm das passiert, denn Gegenstand seiner Trauer sind ja nicht seine persönlichen Umstände. Also Gegenstand seiner Trauer ist nicht er selbst, wie es ihm geht oder wie es ihm ergangen ist, die ganzen letzten 70 Jahre. Er ist jetzt wirklich ein Mann in höchstem Alter und wir haben das schon mal uns ein bisschen den Gedanken zurechtgelegt. Sein Leben ist sicherlich anders verlaufen, als er sich das vorgestellt hat. Aber er hat nie daran gezweifelt, dass Gottes Wege gut sind. Wir haben da gerade ein Lied drüber gesungen. Er hat nie gehadert, hat nie irgendwelche falschen Sehnsüchte verfolgt oder aufrechterhalten, sondern hat sich einfach unter Gott gedemütigt. Und wir haben ja Jakobus jetzt gerade noch aufgeschlagen, das Kapitel 4, haben den Vers 9 gelesen. Wir gucken uns mal die Verse 7 und 10 an, weil das ist letzten Endes das, was Daniel gemacht hat und was uns auch in solchen Situationen, wenn wir mal durchhängen, sage ich mal, und vielleicht die Zusagen Gottes nach unserem augenblicklichen Empfinden zu weit weg sind für unsere Emotionen, und das, was uns bedrängt, uns viel näher an der Haut steht, sodass es uns einfach sehr beeinflusst, dann kann man sich hier, wie es in Vers 7 heißt, Gott unterwerfen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen, zur entsprechenden Zeit eben. Und das ist das, was Daniel ja auch fraglos erlebt hat. Ja, das ist die Situation. Jetzt haben wir hier die ersten drei Verse uns mal angesehen, in der Daniel jetzt gerade steht. Er fastet also und betet, weil er um sein Volk ringt. Er hat Frieden über seine eigene Situation, aber die Situation seines Volkes macht ihn großen Kummer. Jetzt machen wir weiter mit den nächsten Versen, nämlich die Verse 4 bis 9, das ist Teil 2. Und jetzt hat er hier eine wirklich dramatische Begegnung. Er ist nämlich an diesem Fluss. Daraus können wir übrigens auch interessanterweise ersehen, dass er nicht mit zurückgegangen ist nach Jerusalem. Er ist geblieben, wo er war. Am Ort der Gefangenschaft, die jetzt zu Ende ist. Freiwillig. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil er diesen Weitblick hatte und weil er gewusst hat, dass das, wo die anderen hingegangen sind, ja jetzt nicht eine besondere Blüte ist oder der dauerhafte Zustand, sondern eben nur ein kurzes Atemschöpfen. Er ist am Fluss Hiddekel, heißt Tigris heute, Syrien, Irak, und liegt ungefähr 1000 Kilometer östlich von Jerusalem. Und ist übrigens einer der Flüsse aus dem Garten Eden, steht in 1. Mose 2, Vers 14, wer das nachlesen möchte. Und er ist eben jetzt an diesem Fluss mit irgendeiner Gefolgschaft, also er ist in Begleitung da. Am ersten Monat, das ist der Nisan, das ist eine Zeit von etwa 30 Tagen zwischen Mitte März und Mitte April. Und er sagt uns hier auch den Tag, am 24. Tag, also wir können so ausgehen, nach unserem Kalender 9.10. April circa, 536 vor Christus steht er da am Ufer dieses großen Stromes und dann hebt er seine Augen auf und dann passiert etwas. Er hat jemanden im Blick, der völlig außergewöhnlich beschrieben wird. Ein Mann, in Leinwand gekleidet, die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln. Seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz und der Klang seiner Stimme, seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Wem kommt das bekannt vor? Wo steht's so ähnlich noch? Offenbarung. Genau. Wo in der Offenbarung? Schauen wir mal rein. Ziemlich am Anfang. Sogar Kapitel 1 haben wir die Beschreibung in den Versen 13 bis 15 wird diese Persönlichkeit beschrieben. Wenn man das jetzt genau vergleichen würde, das machen wir jetzt aus zeitlichen Gründen nicht, dann würden wir sehen, aha, in der Offenbarung wird uns ja Jesus Christus beschrieben, da spricht jetzt viel dafür, dass die Erscheinung, die hier Daniel sieht, die gleiche Erscheinung ist, also ihm hier in dieser Gestalt, natürlich nicht körperlich, aber in dieser Gestalt Jesus Christus erscheint. Gibt es jetzt verschiedene Auslegungen dazu. Manche sagen, das ist irgendein Engelwesen. Ich bin eher der Überzeugung, dass es tatsächlich die Erscheinung von Jesus Christus ist. Und zwar ganz einfach deswegen, weil der Engel erst hinterher kommt, nämlich ab Vers 10 schauen wir uns gleich an. Und außerdem auch deswegen, weil Daniel im Prinzip so reagiert wie auch Johannes in der Offenbarung. So wie eben ein Mensch reagiert, wenn er in die Gegenwart Gottes gestellt wird. Und diese ganze Erscheinung, die strotzt nur so von Macht, von Herrlichkeit, von Heiligkeit. Wenn wir hier diese Eigenschaften angucken, ein Topas ist ein ganz klarer Edelstein. Das wird hier für seinen Leib verwendet, das heißt, er war durch und durch rein, spricht für die Heiligkeit. Gold umgürtet, also starke, kräftige, herrliche Lenden, kostbare Lenden gemacht, spricht für die Macht. Ja, und die ganze Erscheinung, Erz, ja, dieser Kupferklang ist zum Beispiel ein Metall, was im Feuer sich nicht verändert. Also was einfach, auch wenn es im Feuer erprobt wird, standhält. Seine Augen, diese Feuerflammen, ja, also alles, was Gott in den Blick nimmt, wird durchs Feuer, wie durchs Feuer geprüft, könnte man sagen. So, und diese Erscheinung, auf die reagiert jetzt Daniel, eben wie man als Mensch reagiert, wenn man in die Gegenwart Gottes gestellt wird. Er verliert nämlich jegliche Kraft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, vielleicht habt ihr schon mal ein echt schlimmes Erlebnis gehabt und euch ist sozusagen das Herz in die Hose gerutscht, sagt man da. Also ich kenne das, normalerweise hat man ja das Gefühl dafür, dass das Herz an seinem Platz ist. Und wenn einem das Herz in die Hose rutscht, dann hat man das Gefühl, es fällt einfach durch einen durch. Und dann merkt man so, wie von oben weg einen die Kraft verlässt und es wird alles völlig haltlos. Geht dann durch die Knie und man sackt einfach zusammen. Man hat überhaupt keine Möglichkeit mehr zu stehen. Oder man ist gar nicht mehr Herr seiner körperlichen Kräfte. Und das ist das, was Daniel hier erlebt. Er fällt einfach in sich. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Also er ist komplett kraftlos und verliert das Bewusstsein. Es gibt ja Leute, die stellen sich eine Begegnung mit Gott mal so vor, dass man sich da gegenübersteht und redet und seinen Standpunkt vertritt. Auf Augenhöhe quasi, als intelligentes Wesen. Das ist die Realität. Warum ist es so? Warum reagiert ein Mensch so? Warum steht er nicht? Was meint ihr? Bitte? Der Mensch. Der Mensch ist nur ein Abbild, der Mensch ist Geschöpf, genau. Gott ist der Schöpfer und das ist einfach so, weil Gott es so festgelegt hat. Wir gucken mal in Jesaja 45 und lesen die Verse 23 bis 25. Jesaja, Kapitel 45. Verse 23 bis 25. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Nur in dem Herrn wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, aber beschämt werden alle, die sich gegen ihn auflehnten. In dem Herrn wird gerechtfertigt werden und sich rühmen der ganze Same Israels. Also hier in Jesaja etwas beschrieben, was jetzt genau nach dem Wortlaut hier für das Volk Israel gilt. Gerechtigkeit wird nur durch den Herrn und vor Gott gefunden, nach seinen Maßstäben. Und zunächst mal wird jeder Mensch das Knie beugen. Und wir finden für uns auch so eine ähnliche Stelle in Philipper 2, die sicherlich sehr gut bekannt ist. Philipper 2, Verse 9 und 10. Darum hat ihn, Jesus Christus, Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also Gott selbst hat es festgelegt, wie das läuft in solchen Situationen. Und daran wird sich auch nichts ändern. Es ist ein Wort, das Gott nicht zurücknimmt, wie er selbst gesagt hat. Also Jesus hat hier diese Begegnung, Daniel hat hier diese Begegnung mit dieser Gestalt von Jesus und reagiert, wie ein Mensch reagiert. Und jetzt wird er gestärkt. Der dritte Teil, die Verse 10 bis Kapitel 11, Vers 1. Jetzt rührt ihn jemand an und sorgt dafür, dass Daniel sich immerhin zittrig auf die Knie und die Hände stützen kann. Wisst ihr, was das für eine Körperhaltung ist? Vierfüßlerstand nennt man das, ja? Also ganz mühsam, auf den Knien und auf den Händen, zitternd. Das ist jetzt mal möglich, nachdem er von einem Engel gestärkt wurde. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und jetzt spricht dieser Engel mit ihm. Man könnte meinen, es ist Gabriel, wir wissen es nicht. Gabriel ist ja auch früher schon, haben wir in den anderen Kapiteln gesehen, zu Daniel geschickt worden, wenn es was mitzuteilen gab. Jedenfalls ist es ein Engel und der spricht jetzt Daniel an und stellt ihm erstmal ein wunderbares Zeugnis aus und sagt, Daniel, du viel geliebter Mann. Wird das nochmal im Wort zu jemandem gesagt? Du viel geliebter Mann? Gibt's da ganz viele, die als vielgeliebter Mann bezeichnet werden? Nö. Genau. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, würde man sagen. Und ich habe eine ganze Weile bin ich dem Irrtum erlegen, dass ich nicht dazu gehöre. Was sagt ihr dazu? So ein Blödsinn, gell? Genau. Ja. Bin ich auch vielgeliebt? Seid ihr auch viel geliebt? Ja, genau. Und es ist sehr besonders, und wichtig, sich das klarzumachen, dass das eben kein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern dass wir dazu gehören. Und in 1. Johannes 4, Verse 9 bis 11 ist das sehr schön beschrieben, deswegen wollen wir das nachlesen gemeinsam. 1. Johannes 4, 9 bis 11. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Das ist diese Bestätigung, die uns im Wort, also an vielen Stellen, ich habe jetzt die mal rausgegriffen, gegeben wird, verbunden mit der Aufforderung, wenn ihr viel geliebt seid, dann gebt diese Liebe doch bitte auch weiter, denn das zeichnet euch in besonderem Maße aus und vor allem eure Gemeinschaft untereinander. Ja, jetzt schauen wir weiter, wie es Daniel geht. Und Daniel erfährt jetzt hier von diesem Engel, der spricht ihn jetzt an. Daniel kann zuhören, ist wieder bei Bewusstsein und klärt ihn auf, wie das mit diesem Gebet gelaufen ist. Wir wissen ja, Daniel hat gebetet, 3 Wochen lang hat es aber gedauert. Und jetzt erklärt ihm dieser Engel hier ganz frisch und fröhlich, dass er da gerade noch zu kämpfen hatte und leider 3 Wochen aufgehalten wurde und deswegen nicht sofort kommen konnte. Ja, also das ist erstaunlich. Daniel hat in Kapitel 9 gebetet, wir erinnern uns, und dann hieß es, noch bevor er das Gebet zu Ende gesprochen hat, wurde er schon erhört. Das ist so unsere Idee von Gebetserhörung. Noch bevor wir fertig sind, kommt schon die Reaktion von Gott. Aber Daniel macht hier auch die Erfahrung, das ist nicht immer so, ja. Also manchmal dauert es eben. Und manchmal dauert es auch nicht nur 3 Wochen, sondern vielleicht 3 Monate oder Jahre. Aber Daniel ist ruhig und das dürfen auch wir sein, denn Gott ist einfach souverän. Manchmal ist für uns eben Ausharren dran. Und wie wir immer so schön sagen, unser Herr kommt immer spätestens rechtzeitig. Wir müssen lernen, die Geduld dafür mitzubringen. Ja, und jetzt haben wir hier, ist die Rede von dem Fürsten des Königreichs Persien. Sind das jetzt irgendwelche menschlichen Fürsten, die auf der Erde Königreiche regieren? Ist da jetzt der Kyros gemeint oder ist hier von ganz anderen Dingen die Rede? Was denkt ihr? Wie verhält sich das hier? Menschen, Fürsten auf der Erde? Nein, ne? Nein, genau. Wir sind uns einig. Hier geht es nicht um den Kyros, um den Fürsten des Persischen Reiches, sondern es geht um Fürsten in der unsichtbaren Welt. Es geht um Kämpfe, die sich im Himmel abspielen, sozusagen parallel zu dem Geschehen auf der Erde, weil genau wie auf der Erde Gott Könige und Herrscher einsetzt und damit Dinge regelt, will in der unsichtbaren Welt der Widersacher unter den Engelmächten Einflüsse ausüben, um die Pläne und die Festlegungen Gottes zu ändern und zu durchkreuzen, was ihm natürlich im Ergebnis nicht gelingt, aber es wird darum gerungen und gekämpft. Und hier berichtet jetzt dieser Engel dem Daniel ganz frei von der Leber weg, worum es da gerade ging. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, bis er ihn dann besiegt hat. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ja, der Erzengel Michael, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Also Gott hat es ganz toll gemacht. Dieser Engel, der eigentlich losgesandt worden ist, um Daniel zu berichten, was denn jetzt an neuen Offenbarungen mitzuteilen ist, die Daniel wissen möchte, um die Daniel gebetet hat, wird aufgehalten. Und damit Daniel jetzt nicht noch länger warten muss als 3 Wochen, schickt Gott jetzt den Engel Michael, damit der sich um den Krieg kümmern kann und unser Engel hier kann weiter zu Daniel und ihm berichten, was er ihm zu berichten hat. Und Michael ist, kann man auch sagen, der Engel, der für das Volk Israel in besonderem zuständig ist. Das lesen wir nachher noch am Ende in den weiteren Versen. Und dann sagt er, so bin ich nun gekommen, um dir Einblick darüber zu geben, was deinem Volk, da sieht man auch, wie in Gottes Augen Daniel und das Volk Israel miteinander verquickt sind, wie sehr sich Daniel mit dem Schicksal des Volkes identifiziert, was deinem Volk am Ende der Tage begegnen wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf fernliegende Tage, das heißt auf die Tage der Drangsal ganz am Schluss. Und jetzt ist Daniel wieder total von der Rolle, weil er Einblick bekommt in Dinge, die einem Menschen einfach verborgen sind. Das weiß, wir kriegen das nicht mit. Spielt sich in der unsichtbaren Welt ab. Unvorstellbare Kämpfe unter Engelmächten, Herrschaften. Was es da für Mächte gibt, das können wir in Epheser 6 mal nachlesen. Da kriegen wir so einen kleinen Einblick bei der Waffenrüstung. Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, jetzt kommt die Beschreibung, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also da gibt es auch Hierarchien, die werden hier angedeutet. Da wird uns im Wort nicht so wahnsinnig viel darüber berichtet. Aber wir dürfen wissen, es gibt diese unsichtbare Welt und es gibt dort Kämpfe auf verschiedensten Ebenen. Und Daniel ist jetzt wieder so von der Rolle, dass er wieder ziemlich kraftlos ist und er steht jetzt dann ziemlich belämmert da, muss man eigentlich sagen, ja. Da er nun mit diesen Worten zu mir redete, schlug ich meine Augen zur Erde nieder und blieb stumm. Also der ist baff, genau, danke. Der ist wirklich, bekommt hier praktisch Einblick, hat diese Erscheinung gehabt. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, warum lässt Gott das dem Daniel eigentlich mitteilen? Ja, weil Daniel eben viel geliebt ist und weil Gott einfach möchte, dass Daniel, zu dem er so eine enge Beziehung hat, Einblick hat in Dinge, die eben einfach nicht jedem Menschen eröffnet sind. Und Gott gibt auch uns Einblick, eben hier durch dieses Wort und interessanterweise auch aus dem gleichen Grund, nämlich aus Liebe zu uns. Und wir lesen da mal in Johannes Kapitel 15, 2 oder 3 Verse, besser gesagt, Johannes Kapitel 15, Verse 13 bis 15 lese ich vor. Johannes Kapitel 15, Verse 13 bis 15. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch auch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also in dieser Eigenschaft, wir sind aus Gottes Sicht nicht seine Knechte. Ein Knecht tut einfach, was man ihm sagt, der muss nicht wissen, wozu das dient oder was daraus wird später mal. Dem wird angeschafft und er soll erledigen. Wir sind Freunde des allmächtigen, heiligen Gottes und werden einbezogen in seinen Willen. Wir können seine Persönlichkeit kennenlernen in seinem Wort. Und in diesem Wort sind uns diese ganzen Dinge deswegen geoffenbart, damit wir in dieser besonderen Beziehung daran teilhaben und auch Einsicht und Verständnis dafür kriegen. Und in diesem Abschnitt wird uns auch gesagt, wozu? Ja, nicht nur, warum wir Einsicht kriegen, nämlich aus dieser Liebe heraus, aus dieser Wertschätzung in dieser Beziehung, sondern wozu steht in den Versen 16 und 17, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Also wir sollen aus dem, was uns anvertraut ist, weitergeben, diese Liebe erwidern und untereinander lebendig machen in unserer Gemeinschaft. So, Daniel wird dann, nachdem er hier ziemlich baff war, wieder gestärkt. Er spricht dann und sagt, ihm ist der Atem ausgegangen und dann rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Also es ist eine Aufforderung, die wir das erste Mal im Wort an Josua gerichtet lesen können und die kriegt hier eben auch Daniel und das stärkt ihn dann tatsächlich auch, sodass er eben weiter zuhören kann und er kriegt dann angekündigt, was als nächstes kommt. Weißt du, sagt dann dieser Engel, warum ich zu dir gekommen bin? Nun, ich will wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Also er ist da nochmal aufgehalten und beschäftigt mit diesen Kämpfen in der himmlischen Welt. Doch ich will dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und kein einziger steht mir mutig bei gegen jede als nur euer Fürst Michael. Auch ich stand ihm im ersten Jahr Darius des Medas bei, um ihn zu stärken und ihm zu helfen. Also entsprechend den Geschehnissen auf der Erde gab es auch da eben Kämpfe in der unsichtbaren Welt, in den himmlischen Regionen. Und der Engel kündigt hier an, er will ihm mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und das kommt dann eben im Kapitel 11 ab Vers 2. Und das machen wir das nächste Mal. Ich will noch mit uns beten. Allmächtiger Gott, dein Herz ist voll Liebe für dieses Volk, was du dir erwählt hast und dem du stets treu geblieben bist. Ja, diesem Volk steht noch viel bevor, wovon wir in deinem Wort lesen, und wir danken dir, dass deine Gedanken am Ende voller Heil sind für dieses Volk auch. Wir loben und preisen dich aber auch, dass du uns reichlichen Einblick schenkst darin, wie du mit deinem Volk umgehst, wie du aber auch mit uns umgehst. Dadurch wirst du für uns zuverlässig. Wir können uns dir nahen, was uns auch in Jakobus empfohlen wird. Herr, wir danken dir, dass du ein nahbarer Gott bist, der uns so sehr liebt, dass wir eben auch viel Geliebte sind. Und wir beten, dass du uns Freude und Kraft schenkst, diese Liebe zu erwidern und sie lebendig werden zu lassen und erfahrbar zu machen in unserer Gemeinschaft. Amen.